Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Guten Abend, Felix.
Guten Abend. Endlich können wir mal wieder ganz gesittet am Abend produzieren.
Ja, wir wollen die Küche offen lassen. Berlinale, ich komme gerade von einem Termin.
Ja, also ein bisschen später am Abend.
Gerade noch hart geschuftet bei der L'Oreal-Party.
Ah ja, oh, gut, okay. Dann fangen wir direkt an, oder?
Bitte.
Rufen mal und ich will, ah, eine 6. Schön.
Das ist einfach nicht zu fassen.
So, eine glatte. Sehr gut. Wir trinken den Silvaner aus der Pfalz vom Weingut Odinstal. Den Silvaner Nackt 2017. Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl. Freue mich.
Puh, erst einmal kurz.
Hui. Das strahlt mich aber ein bisschen an.
Ja, ne? Schön. Enjoy. Kurzer Nachtrag zum letzten Mal. Piwi Challenge. Also die Bio-Folge. Wir haben witzigerweise, glaube ich, in der ersten Woche keinen einzigen Kommentar gehabt. Das ist das erste Mal, dass wir es hatten unter dem Blogpost. Aber ja. Dafür hatten wir auf Insta und Co. viel mehr. Ich weiß bis heute nicht, ob es zu lang war, aber das Thema fanden die Leute interessant. Piwi Challenge haben viele lustig gefunden, wollen viele mitmachen, haben viele angekündigt. Das Weingut Galla hat sich super gefreut, die machen nur Piwis, die haben schon ein Paket geschickt für uns zum Trinken und aber auch zum Mitverlosen am Ende des Jahres. Also es werden in jedem Fall mehrere Flaschen. Außerdem habe ich festgestellt beim Schneiden, ich wollte unbedingt noch ein paar Tipps geben, was man denn trinken kann an Piwis. Das habe ich vergessen. Also kurz die drei Piwis, von denen ich der Meinung bin, dass sie die unbedingte Empfehlung sind. Das eine ist der Johanniter. Der Johanniter ist, ist ein Piwi, der sich nicht durchgesetzt hat, aber er hat sich nicht durchgesetzt, weil er so empfindlich gegen Schwarzfäule ist. Das heißt, für die Winzer ist das ein bisschen mühselig. Geschmacklich finde ich ihn sehr gut. Er ist der Einzige, der sonst dem Riesling nahe kommt.
Gibt es immer noch ein paar?
Ja, 180 Hektar in Deutschland.
Okay, also das ist gar nicht so wenig. Ja.
Ist also für Menschen, die Riesling mögen, eigentlich ein Muss, mal den Piwi Riesling sozusagen zu trinken.
Okay.
Und dann finde ich, das ist auch viel genannt worden in den Diskussionen, Cabernet Blanc ist unbedingt probierenswert, ist eine sehr eigenständige Aromatik und ist auch die Rebsorte, der ich am ehesten zutraue, dass da mal jemand was ziemlich Gutes draus macht. Okay. Also mindestens mal auf gehobenem S-Klasse-Niveau. Kannst du, glaube ich, auch im Holz ausbauen, müsste von deinem Geschmack her schon ganz gut gehen. Ist sehr eigenständig, ist tatsächlich Cabernet Sauvignon mit als Kreuzungspartner, ist ein Weißwein. Sehr spannend, so aus der Pfalz zum Beispiel. Und der dritte, den ich empfehlen würde, ist Muscaris. Muscaris, wie der Name nahelegt, ist Muscatella-Klon sozusagen. Es ist eine Muscatella-Variante als Piwi. Und ich habe zwei davon in meinem Leben getrunken und die schmeckten so haargenau wie Muscatella. Also gar kein Unterschied. Man muss natürlich also entsprechend Muscatella mögen. Aber,
na gut, wenn man das nicht mag, dann wird es schwierig. Aber so, dann okay, dann ist es
auch aus Muscatella wird ja nicht so viel großer Wein gemacht.
Stimmt.
Aber gerade, also der geht eben auch in süß, fein, herb und trocken. Als Zechwein sehr gut. Also das wäre meine Empfehlung. Wir haben so wahnsinnig viele Berliner Hörer. Wenn ihr im Sommer mal ein bisschen Ausflug machen wollt, dann fahrt ihr mal nach Radebeul, die Älteren gehen ins Karl-May-Museum und hinterher fahrt ihr dann zum Hofgut Lößnitz und setzt euch da auf diese granatenstarke Terrasse. Wunderschön, also mit altem Baumbestand und Schatten und dann Blick auf diese terrassierten Weinberge da oben. Und unten haben die so einen Genpool-Rebgarten, wo die alte Rebsorten bewahren sozusagen. Und die machen ganz viele Piwis. Und da sitzt du dann auf der Terrasse und süppelst dann glasweise, kannst dich durch das ganze Piwi-Sortiment trinken. Das macht auch viel Spaß.
Und das ist lustig, wenn du da im Sommer sitzt, das glaube ich.
Ja, schön. So, wir haben letztes Mal über Bio gesprochen, jetzt müssen wir mal über Biodynamik sprechen.
Okay, dann könnte es wird lang. Ich gehe mir mal noch was holen.
Wird tatsächlich ein bisschen länger, aber mache das in diesem Fall mal ein bisschen in zwei Teilen, weil sonst wirklich zu lang wird.
Ja.
Also ich habe mich mit Biodynamik am Anfang nie beschäftigt, weil ich einen sehr starken Deutschweinfokus habe. Und als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, da gab es gerade mal Peter Jakob Kühn in Deutschland. Der war noch nicht umgestellt, der war, glaube ich, dann noch in Umstellung.
Der rührte noch nicht.
So, dass ich am Anfang da wenig mit anfangen konnte. Die Franzosen, also gerade Nicolas Joly, Coulée de la Saron, hat natürlich für viel Furore gesorgt. Ich habe das irgendwann mal im Glas gehabt. Es war nicht schlecht, es war aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Es hat mich auch nicht so polarisiert, wie immer alle sagen. Es war irgendwie ganz ordentlicher Wein. Ich habe gar keine große Erinnerung mehr daran.
Das geht mir aber genauso. Ich habe das auch gedacht, okay, aber es war nie so, dass du sagtest. Ja.
Und dann habe ich.
Kriegen wir bestimmt Ärger.
Irgendwann, nö, wieso? Ach, ich glaube, es gibt ganz viele Leute. Also ich finde es ja mal ganz schön. Ja, manche Menschen sind enttäuscht, wenn du polarisierende Weine dann einfach so ganz
ordentlich. Und ich finde es sehr, das meine ich.
Nicht polarisiert. Ich habe vor 5 Jahren dann einen Workshop mitmachen dürfen von den Respekt Biodin Winzern aus Österreich im Rahmen des Weingipfels Österreich. Und ich wusste da immer, dass die Kuhhörner eingraben. Das war mir schon klar und da haben sich auch viele Leute darüber lustig gemacht. Aber ich habe immer gedacht, das hat irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund, weil Penicillin wird ja auch aus Schimmelpilzen gewonnen. Also was weiß ja nicht, was passiert, wenn du da irgendwas vergammeln lässt. Ich bin in Bio und Chemie nicht so gut.
Irgendwas würde schon passieren.
Hatte ich gedacht, ja. Passiert aber nichts. Das habe ich dann gelernt, als ich bei den Respektleuten war. Denn die hatten uns dann so ein bisschen gezeigt, auch die Präparate, so Brennnesselpräparat, das kannst du trinken, das schmeckt wie ein etwas zu stark gezogener Brennnesseltee.
Okay.
Aber ist natürlich ganz sympathisch, wenn du so ein Präparat dann trinken kannst, klar, was zum Pflanzenschutz verwendet wird. Und dann haben die uns aber auch dieses Hornmist- und Hornkieselpräparat gezeigt. Und bei dem Hornmistpräparat haben die halt so ein Kuhhorn gezeigt, das war auch kleiner als ich dachte. Und dann haben die so einen Holzbottich gezeigt. Da war sie, wir hatten so einen mittelalteren Winzer, der war da sehr, sehr in dem Ding drin sozusagen. Ich kannte den aber nicht weiter. Der war, glaube ich, auch nur ein assoziiertes Mitglied von Respekt. Der hatte auch eine richtige Mischwirtschaft noch mit Landwirtschaft dabei. Und der erzählte dann, ja, und hier sind jetzt 500 Liter Wasser sind jetzt in diesem Holzbottich und da wird dann irgendwie dieser Dings reingerührt. Da habe ich gesagt, na gut, okay, so 3 Esslöffel Mist auf 500 Liter und das wird dann auf dem Hektar ausgebracht. Und dann erzählt er aber, ja, und es wird dann umgerührt mit einem Reisigbesen und das ist auch besser, wenn der Reisigbesen von dem Hof stammt, also wenn man den Reisig am Hof gesammelt hat, muss nicht, aber es wäre besser und es darf auf gar keinen Fall was anderes sein, sonst funktioniert das alles nicht und dann sollte das nach Möglichkeit der Winzer rühren. Es kann auch jemand anders, aber es kann jetzt nicht der polnische Wanderarbeiter, der das erste Jahr da ist. Es muss jemand sein, der mit Verbindung zum Hof. Also wenn der Pole schon 3 Jahre da ist, dann kann er auch rühren, aber es sollte jemand mit Verbindung zum Hof sein. Der sollte auch an was Gutes denken dabei. Der sollte sich frei machen von negativen Gedanken, weil er seine positiven Energien da reinrühren soll. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass er erst eine Viertelstunde im Uhrzeigersinn rührt und dann eine Viertelstunde gegen ihn.
Und da bist du das erste Mal zusammengebrochen und hast schallend unter Bottiche liegen. Nee,
der Bruder war so. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Nein, das ist ja richtig. Es war natürlich so, ich habe gezuckt. Also, ja. Aber der Typ, der war so beseelt, weißt du, und ich habe dann gedacht, kurze Zeit vorher war durch die Presse gegangen, hatte eine Vereinigung von Londoner Geschäftsleuten, sehr wohlhabend, an den Doppeldeckerbussen, eine riesige Kampagne gefahren in London, es gibt keinen Gott. Und da habe ich mich schon gefragt, was haben die denn für ein Problem? Ja, die wollten unbedingt den Leuten erzählen, dass das alles wahrscheinlich, und daran habe ich gedacht in dem Moment, ja. Was muss ich denn dem Mann hier jetzt?
Das stimmt, das ist natürlich recht.
Ich habe aber, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal gecheckt, weil er nämlich sagte, ja, Wasser hat ja ein Gedächtnis und darauf fußt das und darauf fußt auch die gesamte Homöopathie und so weiter. Und als ich von der Uni kam, hatte Wasser noch kein Gedächtnis. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt und Wasser hat immer noch kein Gedächtnis. Da gibt es einen ganz tollen Artikel aus der Zeit, der ist schon von 2003, aber das ist ganz interessant, über so einen amerikanischen Magier namens James Randi, also so ein Entfesselungskünstler und Illusionist, so David Copperfield-mäßig. Der hat eine Million Dollar, Preisgeld ausgesetzt für denjenigen, der beweist, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Und die Million hat er immer noch. Das hat er vor 22 Jahren ausgesetzt. Und Sachwalter sozusagen ist Nature und ich glaube die Stanford Uni oder sowas. Also die prüfen die eingereichten Arbeiten und so weiter. Und es hat bisher noch keiner die Million abgeholt.
Aber dann sind wir jetzt weiter. Dann als Vater weiß natürlich jetzt, dass Wasser ein Gedächtnis hat, weil der zweite Elsa-Film natürlich... Im Kino, so, ja. da hat Wasser ein Gedächtnis. Also ist es jetzt für alle Kinder bewiesen. Da müssen wir schon mal ehrlich sein. Die Nummer ist durch.
In dem Fall könnte es ein bisschen schwierig werden.
Kriegt Pixar oder Disney die Million wahrscheinlich.
Aber weißt du, ich hatte in dem Moment einfach keine Lust, mich mit den Leuten da auch anzulegen, weil weißt du, diese Demeter und Biodünn-Leute, das sind ja nun wirklich die Vorzeigebauern, weißt du, die quälen ihre Türe nicht, die Höfe sehen alle aus wie gelackt und die handeln die Umwelt mit Respekt, lass sie doch in Ruhe.
Das stimmt, sie können so rühren, wie sie wollen, das ist wohl wahr.
Und deswegen habe ich mir gedacht, ich halte mich da einfach raus. Aber dann habe ich letztes Jahr ein Radio-Feature gehört zum Jubiläum der Waldorfschulen. 1919 ist die erste Waldorfschule eröffnet worden. Und das ist ja die anthroposophische Pädagogik, also das ist die Pädagogik von Rudolf Steiner, auf dessen Ideen auch die biodynamische Landwirtschaft beruht. Und was ich da gehört habe, das fand ich verstörend. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich doch mal damit beschäftigen, mit dem Thema und habe mir ein Buch gekauft und es ist aber auch das Gesamtwerk von Steiner online kostenlos abrufbar. Und nachdem ich mich dann eine Weile damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ich war noch verstörter. Es gibt zwei Arten von Büchern. Die einen sind Gebrauchsanweisungen, um Steiner zu verstehen, weil das alles etwas kompliziert ist, wie er das beschreibt. Und die anderen sind Bücher, die ihn niedermachen. Also es gibt eigentlich kein Buch, was das normal beschreibt oder wo jetzt irgendwie ein Für und Wider diskutiert werden würde. Das hat viel damit zu tun, wie Rudolf Steiner zu seinen Erkenntnissen überhaupt gekommen ist, was ich eben nicht wusste. Rudolf Steiner war ein Hellseher. Und Rudolf Steiner hat Schauungen, wie er das genannt hat, gehabt, ja, in denen er die Akasha-Chronik lesen konnte. Ich muss hier das mal kurz, ich habe mir das notiert, wie es genau ist. Ja, das ist die Sammlung allen Wissens, die es in unserer Welt leider nicht in gedruckter Form gibt. Die gibt es nur in der ätherischen Welt. Es ist eine höhere Sphäre und eine Sphäre höheren Wissens. Und zu dieser Sphäre haben ihm, wenn er sich in Trance versetzt hat, dann höhere Wesen Zutritt verschafft. Diese höheren Wesen sind auch überall um uns rum. Wir können die nur nicht sehen. Ja? Und er schreibt über sie, sie begleiten als gnomenartige Geisttölpel, als den Sylphen und Undinen verwandte hässliche Spinnenwesen und als salamanderartige Wärmewesen den Menschen. Das fand ich schon dann ein bisschen schwieriger.
Und das ist so jetzt schön aus.
Ja, nee, ich versuche jetzt, ja, es ist so wahnsinnig leicht, sich darüber lustig zu machen. Ich versuche das jetzt mal tatsächlich mal ohne lustig zu machen. Ja,
verstehe ich.
Aber ich fand das tatsächlich schon schwieriger. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wieso gibt es so viele Anhänger von Biodynamik, von überhaupt von Anthroposophie, wenn der sich da jetzt als Hellseher und als Auserwählten sozusagen darstellt. Und es liegt daran, dass er sich eben nicht als Auserwählten darstellt, sondern dass er im Prinzip sagt, jeder kann diese Schauungen haben, man kann das lernen. Er hatte das auch von jemandem gelernt, hat sich lange bedeckt gehalten, von wem er das gelernt hat, bis er dann tot war. Da konnte er nichts mehr dazu sagen, dann hat er offenbart, wer das war. Aber er hat halt so eine kleine Versicherung mit eingebaut in diese ganze Geschichte, nämlich, dass man, wenn man dieses Hellsehen sieht, dann muss man sich eben an seinem Lehrer sozusagen eichen, wenn du so willst. Also man muss erstmal schauen, dass man dasselbe in den Schauungen hat wie der Lehrer. Wenn man das nicht, dann weiß man sozusagen, dass man mittlerweile dann auch hellsichtig ist. Das ist nichts anderes als eine Versicherung für Sektengründer. Entschuldigung, das ist aus dem Handbuch der Religionsstifter. Weil sonst könnte ja irgendeiner deiner Jünger irgendwann sagen, Meister, du hast mich erleuchtet, aber ich bin jetzt viel erleuchteter als du und dich vom Thron stoßen.
Das stimmt.
Die beste Möglichkeit ist einfach zu sagen, wenn du was anderes siehst als ich, dann kannst du halt gar nicht sehen, sozusagen. Ja, das ist das große Problem der Biodynamik und überhaupt der Anthroposophie, weil es hat seitdem keinen Seher mehr gegeben. Also keiner ist aufgestanden und gesagt, jetzt bin ich der neue Seher. Und selbst wenn es einen gegeben hätte, es gibt keine Korrekturen am alten Kurs, weil das ist ja die wahre Sichtung, die wahre Schauung in die Akasha-Chronik.
Ja.
Ja, also alles, was Steiner geschrieben hat, ist wahr, weil er hat die Akasha-Chronik geschaut. Und wenn du was anderes sagst, dann kannst du halt nicht in die Akasha-Chronik schauen. Also es gibt eben nicht, wie wir das jetzt bei der Bibel haben, wo du sagst, naja, das haben Menschen geschrieben unter dem Eindruck ihres Bildungshorizonts und ihrer...
Ja, genau.
Und, und das muss man eventuell mal neu interpretieren, 6.000 Jahre später, Entschuldigung, 2.000, 2.500 Jahre später. Das ist also für mich eine ganz schwierige Geschichte gewesen. Trotzdem gibt es so wahnsinnig viele Leute, die an biodynamische Landwirtschaft glauben. Und das sind mit Sicherheit nicht alle Spinner.
Die Frage ist, ob sie es überhaupt alle so weit...
Sie wissen es wahrscheinlich nicht. Und das hat eben auch ganz viel mit dem Etikettenschwindel zu tun, der bei Steiner Methode hat, nämlich, dass er Dinge einfach neu definiert. Also wenn jetzt jemand von dir zu dir über den Leib spricht, dann wäre... An was denkst du dann? Denkst du an den menschlichen Körper?
Ja, klar,
also
logisch.
Je nach Definition mit oder ohne Kopf.
Ja.
Also so. Und bei Steiner ist es jedes Werkzeug, das angehalten ist, dem Karma Gestalt zu verleihen. Was immer das auch heißt.
Ja.
Und ähnlich ist es auch mit den Planeten und so weiter, weil da muss ich jetzt mal kurz was zu vorlesen. Ich will einfach mal ein bisschen was über sein Planetenbild, weil bei dem spielt ja Sonne und Mond und so auch ganz viel im biologisch-dynamischen Weinbau spielen. Sonne und Mond ganz viel Rolle, ganz große Rolle. Gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperung und Wiederverkörperung durch, vom kleinsten bis zum größten. Und auch ein solches Wesen, wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperung durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Darüber ist ja gerade in unseren Kreisen immer besonders viel gesprochen worden, dass ebenso wie der Mensch in diesem Dasein die Wiederverkörperung eines vorhergehenden Lebens ist, Auch die Erde eine Wiederverkörperung eines alten Planeten darstellt, der ihr vorangegangen ist. Wir bezeichnen als diesen vorangegangenen Planeten den Mond und meinen damit nicht den heutigen Mond, der nur ein Stück, ein Rest ist vom alten Mond, sondern einen vorhergehenden Zustand unserer Erde, der einmal da war und ebenso durch ein geistiges Leben hindurchgegangen ist, das man gewöhnlich Pralaya nennt, wie der Mensch nach dem Tode durch einen geistigen Zustand durchgeht. Dieser Mondplanet ist wiedergeboren worden, wie der Mensch wiedergeboren wird. Was wir aber so als den planetarischen Zustand des Mondes bezeichnet haben, das ist wiederum nur die Verkörperung eines vorhergehenden planetarischen Zustands, den wir als Sonne bezeichnen. Diese also, nicht die heutige Sonne, sondern ein ganz anderes Wesen, diese Sonne ist die Wiederverkörperung des letzten Planeten, auf den wir zunächst zurückzuschauen haben, wenn wir von den Verkörperungen unserer Erde sprechen, des uralten Saturn. So haben wir also vier aufeinanderfolgende Verkörperungen, den Saturn, die Sonne, den Mond, die Erde.
Nur ganz kurz. Aufs Prost. Literarische Quartett und wir trinken einen Schluck Wein zwischendurch. Ja. Nur mal so, damit wir noch wissen, wo wir sind.
Rudolf Steiner hat alle seine Texte so geschrieben und hat mehrere hunderttausend Seiten hinterlassen.
Kannst du dir das vorstellen? Scheiße.
Ja? 6000 Vorträge von ihm sind erhalten.
Echt?
Ja, aber dann weißt du auch, wie viel Forschung er begangen hat. Gar nicht. Der hat unterbrochen Vorträge geschrieben und gehalten und hat einfach das geschrieben, was ihm eingefallen ist.
Was er gesehen hat.
Ja, das sagt er eben, aber so krass, wann hat er denn noch die Zeit gehabt, was zu sehen? Aber das, was ich hier jetzt sage, ist, also aus der Entfernung betrachtet, wenn du Leuten sagst, naja, da werden so Planetenkonstellationen in der Landwirtschaft, dann sagen die, ja, das kennen wir, das haben ja schon die alten Ägypter gemacht. Aber die alten Ägypter haben bestimmt, wann der Nil über die Ufer tritt, deswegen brauchten die diese Planetendinger, heute arbeiten die auch mit dem Kalender oder sogar mit dem Smartphone. Hm. Bei ihm ist es so, dass eben da immer noch so Planetenkonstellationen eben vor allem in Bezug auf diese vier vorherigen Inkarnationen der Erde, nämlich Saturn, Sonne, und Mond, der drei vorherigen Inkarnationen. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ja. Vor allem, weißt du, wenn ich jetzt entdecken würde, dass der Mond eine alte Inkarnation der Erde ist, dann würde ich darüber ein ganzes Buch schreiben. Das hier ist so ziemlich alles, was du von Steiner dazu kriegst. Da werden immer mal so in einem Nebensatz, wird mal schnell was definiert, ja, wo du so sagst, so, oh wow. Er hat aber natürlich auch zur Folge, dass man das ständig umdefinieren kann, weil es nie wirklich genau definiert ist. Du kannst aber auch nichts messen, wenn das deine Anleitungen sind, sozusagen. Na? Das häufigste Argument für die Menschen, die Biodynamik befürworten, ist ja, hey, es funktioniert. Da kommen ja Ernten bei raus. Ja? Und zwar auch ganz qualitativ hochwertige Sachen.
Das ist ja vielleicht einfach der Umgang mit der Natur, also der sehr sinnvolle. Das
dazu ist ja. Muss man zwei Dinge ja auch nochmal sagen, weil, jetzt habe ich mich ja ein bisschen damit beschäftigt. Also Steiner hat eine einwöchige Vortragsreihe zu dem Thema gehalten. Er hat überhaupt keine komplette Methodik entwickelt, wie sie heute sozusagen gepredigt wird in einer Abführung. Vieles ist bei ihm spontan entstanden. Er ist da angekommen, hatte einen Vortrag geschrieben gehabt und hat dann immer abends den Vortrag geschrieben, den er am nächsten Tag gehalten hat. Er hatte nachweislich vorher keine Ahnung von Landwirtschaft, aber man hat ihm ein sehr hohes Honorar angeboten, 20.000 Mark für diese Vortragsreihe.
Das war?
1924. Und er hatte vorher ganz viele Fragen schriftlich schon zugeschickt bekommen. Und jetzt gibt es eine Menge Leute, die sagen, eigentlich hat er daraufhin erstmal das Buch Philosophie der Landwirtschaftslehre von Richard Krzemowski gelesen, das zu dem Zeitpunkt heiß war. Das war nämlich 1919 erschienen. Das war so ein, auch so ein leicht anthroposophisch angehauchter. Das heißt, da gibt es so viele Übereinstimmungen, dass manche Menschen auch vom Plagiat sprechen. Aber auf jeden Fall hat er sich da erstmal ein bisschen eingelesen. Das ist also einer der Gründe, warum da Ernten rauskommen. Und zweitens, und das ist ganz wesentlich, ganz viel davon ist erst später entstanden. Demeter ist 1930 gegründet worden von Landwirten. Da war Rudolf Steiner schon 5 Jahre tot. Der Begriff biodynamische Landwirtschaft ist auch erst nach seinem Tod entstanden. Steiner hat das Wort nie in den Mund genommen. Und Landwirte haben diese ganzen Methoden entwickelt. Deswegen kommt da eben jetzt auch was Essbares raus. Die Frage ist nur, ist das besser, schmeckt das anders? Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich diese Geschichte geschrieben habe. Und da habe ich mich auch damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt nur sehr wenig Forschung zu dem Thema. Und ich will das mal ein bisschen, ohne mich lustig zu machen, aber jetzt kalauere ich doch mal ein bisschen. 1000 Leute sitzen in einem Saal, kommt einer rein und ruft Leute, ich habe eine Methode gefunden, wie man aus Blei Gold macht. Habe ich im Foyer aufgebaut, kommt schnell, schaut es euch an. 950 Leute rennen raus, 50 bleiben sitzen, das sind die Naturwissenschaftler. Die wissen, dass das nicht geht. Die müssen da nicht mehr raus. Die wissen auch, dass es eine alte Scharlatan-Nummer ist sozusagen. 1000 Leute sitzen in dem Saal, kommt einer reingerannt und sagt, Leute, ich habe ein Perpetuum mobile erfunden. Komm schnell, ich habe es im Foyer aufgebaut. 990 Leute rennen raus, ja, 10 bleiben sitzen, das sind die Physiker. Die wissen, dass das gegen den ersten oder zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt und dass es zumindest in dieser Galaxis kein Perpetuum mobile gibt. 1000 Leute sitzen im Raum, kommt einer rein und sagt, Leute, in Trance haben mir höhere Wesen gesteckt, dass wenn ich Kuhscheiß im Weinberg vergrabe und nach einem halben Jahr ausbuddel, in Wasser verdünnt, mit meinen guten Gedanken mische, in den Weinberg verspritze, dann schmeckt der Wein besser. 999 Leute bleiben sitzen und kriegen einen Lachkrampf. Einer rennt raus und fängt an, einen Feldversuch zu machen. Und das Professor Kauer von der Uni Geisenheim. Ja, also ich will ihn jetzt um Himmels Willen nicht für Honig piepeln, aber er hat schon durchaus mit Kritik zu kämpfen, dass er das überhaupt gemacht hat, weil die meisten eben, ich habe das eben vorgelesen, die meisten auch Passagen dieser Vortragsreihe sind genauso geschrieben. Für klassische Wissenschaftler sind das keine Thesenpapiere, sondern es ist verschwurbelter Irrsinn, ja, der tatsächlich, da ist auch nichts Greifbares. Aber er hat es gemacht und er hat jetzt auch schon erste Ergebnisse veröffentlicht. Wobei, es gibt eben Leute, die sagen, es ist, als wenn du eine Studie über Gesundbeten machst. Ja? Ist auch, macht auch keiner, weil ist auch angreifbar. Weil alle sagen, ja, der glaubt ja gar nicht, der betet ja gar nicht ordentlich. Ne? Das ist das große Problem. Aber er hat jetzt also veröffentlicht, es gibt Unterschiede zwischen Standard und Bio. Also die haben den gleichen Weinberg in drei Parzellen unterteilt. Eine wird Standard bearbeitet oder naturnah, also nicht Bio, aber nicht, hatten wir letztes Mal.
Ja, genau.
Und eine wird nach EU-Öko Richtlinie und eine wird nach Demeter-Richtlinie biodynamisch bewirtschaftet. Und sie haben jetzt publiziert und haben gesagt, ja, es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Bio und biodynamisch. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen
Standard
und den beiden Bios. Aber sie haben auch veröffentlicht, es gibt schon so ein paar Unterschiede zwischen Bio und biodynamisch. Der biodynamische Wein schmeckt schon noch ein bisschen besser, aber ist nicht signifikant. Das ist natürlich hochgefährlich. Also wenn es nicht signifikant ist, sollte man es vielleicht auch ganz weglassen. Weil jetzt kommen natürlich die Ersten und sagen, ja, siehste, der glaubt da gar nicht so richtig dran. Und dann so an dem Uni-Labor-Dings, das klappt alles nicht. Aber sogar da ist es ein bisschen besser. Wenn der jetzt noch dran glauben würde und das richtig in Demeter Hof wäre. Aber nach wissenschaftlichem Standard muss man klar sagen, die aktuelle Untersuchung, die sich damit beschäftigt, sagt, es gibt keinen Unterschied in der Qualität und in den geschmacklichen Eindrücken zwischen dem Bio- und dem biodynamischen Wein. Ganz viele Leute sagen auch immer, hey, das ist so komplex, das kann man sich doch gar nicht ausdenken. Ja, was der Steiner da gemacht hat, das ist so unglaublich umfangreich und da ist alles Mögliche mit bedacht und so weiter.
Das ist ja, finde ich, das ist ja, der, gerade das kann man sich ja...
Und da muss also, ich sagen, ich bin über eine Sache gestolpert, da muss ich jetzt nochmal, um auch nochmal was Eigenes und nicht nur irgendwas, was aus irgendwelchen Büchern stammt, zu erzählen. Es geht um die Rolle des Stickstoffs. Ja, also Steiner hat auch angeregt, dass Landwirte meditieren sollen, wenn sie biodynamisch arbeiten. Und hat eben auch geschrieben, wenn sie meditieren, jetzt zitiere ich hier nochmal, sie wachsen allmählich herein in ein Erleben des Stickstoffes rings um sie herum. Das ist der reale Vorgang beim Meditieren. Alles wird Erkenntnis, auch dasjenige, was in dem Stickstoff lebt. Da denkst du dann eben auch, wow, ja, ist ja auch so, hey, man, Stickstoff auch noch dran gedacht und so. Aber ich habe im Studium, sowohl im Grund- als auch im Hauptstudium, Wissenschaftsgeschichte als Nebenfach gehabt. Und deswegen muss ich da noch mal so ein bisschen was erzählen, weil ich musste da sehr, sehr lachen. Justus von Liebig hat in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckt, welche Rolle Stickstoff beim Pflanzenwachstum spielt. Also, dass man damit mit Stickstoff düngen kann und hat also dann auch schon den ersten Kunstdünger sozusagen entwickelt in der Folge. Und das hat dazu geführt, dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa nur noch eine einzige kleine missernten-bedingte Hungersnot in Schweden in den 70er Jahren gegeben hat. Ansonsten gab es keine Hungersnöte mehr. Davor gab es kein Jahrzehnt ohne Hungersnöte. Aber der Dünger konnte nur hergestellt werden aus Salpeter, den gab es nur in Südamerika in abbaubarer Form. Da gab es sogar den Salpeterkrieg drum. Die waren zwar alles in Chile und dann brauchte man das auch noch für Sprengstoff. War also alles nicht ganz so einfach. Und das führte dazu, dass man unbedingt händeringend nach einer Möglichkeit suchte, Stickstoffdünger anders zu produzieren. 1895 hat dann Herr Linde das Linde-Verfahren entwickelt, mit dem man Luft in seine Einzelteile sozusagen zerlegen kann. Man hatte also schon mal Stickstoff, aber es fehlte noch die Ammoniaksynthese, es fehlte noch die Möglichkeit, aus diesem Gas dann irgendwie irgendwas zu machen, was du irgendwo hinstreuen kannst. Und dann hat ein englischer Chemiker, dessen Namen ich mir nicht merken kann, eine Rede gehalten 1898 in einem Wissenschaftsclub in England, ich glaube in Birmingham oder so, und hat einen Slogan ausgerufen, der total verfangen hat. Er hat nämlich gesagt, das war kurz vor der Jahrhundertwende, die vornehmste und größte Herausforderung der Chemie im jetzt beginnenden 20. Jahrhundert ist das Projekt Brot aus Luft. Und das hat so verfangen. Es gab damals ja kein Fernsehen, kein Rundfunk, es gab Zeitungen, aber es gab vor allem auch ganz viele so Versammlungen in so Sälen, wo sich die bessere Gesellschaft getroffen und sich hat informieren lassen über die Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik und so weiter und so weiter. Das in ganz Europa das Thema Brot aus Luft, glaube ich, ungefähr so dominant in den Gesprächen vertreten war wie heute Energiewende oder Elektromobilität. Jedes Kind kannte das sozusagen. Er wusste, was Brot aus Luft, worum es geht. Weil er hatte das gesagt, weil es klar war, wenn die Bevölkerung weiter so wächst, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat relativ wenig Kriege gesehen, die Bevölkerung in Europa war explodiert und er hat das einmal so fortgerechnet und hat gesagt, dann werden wir mit allem Salpeter, den wir so haben, in den 30er Jahren die ersten großen Hungersnöte haben, weil wir diesen Kunstdüngerbedarf nicht mehr decken können. Und dann ging das relativ schnell. 1904 haben die Herren Haber und Bosch ihr Verfahren entwickelt. 14 hat Haber den Nobelpreis bekommen, 34 glaube ich Bosch. Bosch ist der Neffe von dem Robert Bosch, der die GmbH gegründet hat. Und die waren also in aller Munde. Dann gab es aber noch von Bosch das sogenannte Salpeterversprechen an das Oberkommando des Heeres im Kaiserreich zum Ersten Weltkrieg. 1913 hatte die BASF ihre erste Fabrik aufgebaut, mit der sie hätten Kunstdünger herstellen können. Und das wurde dann alles umgeleitet in den Krieg. Mhm. Ammoniumnitrat wurde dann für Sprengstoff entsprechend verwendet. Gebraucht, ja. Und deswegen ging das eigentlich erst 1919 richtig los mit dem ganzen Kunstdünger. Und dann kannst du dir so vorstellen, als 1924 der Steiner seine Lehre da geschrieben hat, da kam er nicht um Stickstoff rum. Das war in aller Munde. Alle Welt wusste, man braucht Stickstoff. Und Stickstoff ist das neue Wunderding. Da konnte er jetzt nicht eine landwirtschaftliche Theorie schreiben ohne Stickstoff.
Das stimmt.
Und wenn du dir jetzt anguckst, diese allermeisten dieser Gurus haben immer so das gleiche Narrativ, wie man heute schön sagt. Der Mensch ist an sich ein unglaublich göttliches und spirituelles und tolles Wesen. Und die industrielle Revolution hat ihn sozusagen abgeschnitten von seiner eigenen Spiritualität. Und wir gehen jetzt nur noch so auf Krücken gestützt mit dieser ganzen Technologie. Mhm. So, für Haber-Bosch brauchst du einen Reaktor, weil du Druck 200, 300 Bar, Temperatur 400 bis 600 Grad. Du brauchst unendlich viel Strom. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja, ja. 2% der weltweiten industriellen Energie, des weltweiten industriellen Energieverbrauchs geht in das Haber-Bosch-Verfahren. Und du hast die Atemluft, beziehungsweise du hast vorher in diesem Fall puren Stickstoff. Und neben dem Strom hast du dann noch die Ammoniaksynthese als Verfahren. Und jetzt wird das einfach ersetzt. Aus dem Reaktor wird wieder der Mensch. Hm. Aus der Synthese wird die Meditation. Statt Strom nimmst du die kosmische Energie, die überall um dich herum ist. Ja. Und aus dem Reinsortigen, der ja schon aus Luft gewonnen ist, Stickstoff, wird dann wieder Atemluft. Wie aus dem Lehrbuch für Religionsstifter. Ja? 100 Jahre später, wenn man das vergessen hat mit diesem Brot aus Luft, denkt man, boah, wie kommt man denn da drauf? Ganz einfach, der hat einfach den kompletten Zeitgeist einmal durch seine Schwurbelmühle gedreht, ja, und hat dann für alles solche Sachen rausbekommen. Aber weil es zu offensichtlich war oder weil die Jungs, die Demeter gegründet haben, Angst hatten, dass sie keine Mitglieder kriegen, haben die den Teil einfach rausgeworfen aus den Regeln. Ja, und deswegen steht eben jetzt bei den Respektleuten zum Beispiel zum Dynamisieren, um die Kräfte von Hornmist oder Hornkiesel in eine gründliche Verbindung mit Wasser zu bringen, müssen die Präparate intensiv damit gerührt werden. Wir tun das von Hand, um mit dem Wasser auch unsere Begeisterung und unseren Enthusiasmus in die Weingärten zu spritzen. Da würde sich Steiner im Grabe umdrehen. Das war nämlich kein Blumenkind, das war kein Hippie.
Ja, ja.
Somit, ich brühe meine Begeisterung da rein. Das ging da schon um kosmische Kräfte, Stickstoff und so weiter und so weiter. Und wenn ich also dieses Hauptkritik-Argument, dass die Skeptiker ja alle nur nicht glauben würden, jetzt mal aufnehmen und sage, gut, dann glaube ich jetzt mal für eine Minute an diesen ganzen Krams. Ich habe jetzt ja auch die Originalquellen großteils gelesen und nicht irgendwelche Demeter-Richtlinien. Da muss ich ganz klar sagen, jemand wie Philipp Wittmann, der macht halt keinen biodynamischen Wein, sondern der macht respektzertifizierten Wein, weil der nicht im Weinberg meditiert und eins wird mit dem Schwefel, mit dem Stickstoff.
Ja.
Ja? Das ist nicht meine wirkliche Meinung. Lieber Herr Wittmann, falls Sie das jemals hören, für mich müssen Sie nicht anfangen zu meditieren. Aber wenn man das mal ernst nimmt, ist es schon so, dass das eine sehr abgespeckte Geschichte ist. Ich fände es auch...
Angepasst.
Ja, ne, es fehlen halt wesentliche Aspekte. Ja, ja. Du kriegst Steiner nur im Ganzen, weil es eben göttliches Wissen ist und er das in der Akasha-Chronik gelesen hat. Das meine ich damit. Es geht eben nicht, dass du sagst, das lassen wir weg, da hat er sich verlesen. Ja? Mhm. Entweder Stickstoff, Meditation oder ist nur Respekt zertifiziert. Ich fände es ja super, wenn es funktionieren würde, weil es dann auch ein Gottesbeweis wäre. Verstehst du? Das ist so, das, was er da vorhersagt und was er sich da ausgedacht hat, ist so komplex, da gibt es keine Zufallstreffer mehr. Wenn ich dir jetzt eine Liste aufschreibe, ja, und sage, ich gebe dir jetzt mal 70 Namen Menschen, die morgen irgendwo in Deutschland eines natürlichen Todes sterben werden. Ich kenne keinen von denen und keiner von denen ist irgendwo schon krank oder liegt im Hospiz oder sonst was. Und wir übermorgen gucken wir nach und die sind alle 70, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann kann ich hell sehen. Mhm. Ja? Da gibt es dann keinen Zufall mehr. Vor allem, wenn alle drauf sind und ich nicht 570 davon waren da drin, sondern wenn ich wirklich 1:1 alle benenne. Und deswegen wäre es toll, wenn Steiners Biodynamik wirken würde. Aber ich glaube, es wirkt nicht wirklich. Die andere Frage ist wieder, muss man das bekämpfen? Das ist schon komplizierter. Also
das glaube ich auch nicht. Also sie machen ja was, trotzdem was Gutes, oder? Also das ist ja, der Wein ist nicht...
Wir reden beim nächsten Mal darüber, ob das jetzt eigentlich so eine Art Bio-Plus ist. Ich will nur an der Stelle sagen, also die Respektwinzer musst du auf gar keinen Fall bekämpfen. Die machen ihren Wein, die rühren ihr Zeugs an, die sprühen das in den Weinberg, alles ist gut. Anders ist das bei Demeter. Menschen, die Nestle boykottieren, weil sie Angst haben, wenn sie Tomi-Salatmayonnaise kaufen, dann geht irgendwie ein Viertelcent davon über Umwege in irgendein Wasserprojekt nach Afrika. Die dürfen auch kein Demeter kaufen. Denn wenn du auf die Webseite von Demeter gehst, die haben alle Verbindungen zur anthroposophischen Gesellschaft gekappt. Da, wo man normalerweise Verbindungen zur Anthroposophischen, also zu dieser Rudolf-Steiner-Gesellschaft sozusagen, wo man diese Verbindung so würde, findet man nur ein glasklar formuliertes Statement gegen Rassismus, wo man sich wundert, was macht das denn hier? Das hat damit zu tun, dass Anthroposophie eine unglaublich rassistische Lehre ist. Und die da nicht in den Sog geraten wollen. Deswegen wollen die da gar nichts mehr mit zu tun haben, sozusagen. Aber wenn du dir anguckst, wo zum Beispiel die Forschungsabteilung des Demeter sitzt, die sitzt nach wie vor am Goetheanum in der Schweiz, am Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft, an dieser Universität der Geisteswissenschaften, dem sozusagen dem spirituellen Zentrum der ganzen Steiner-Bewegung. Und da sitzen eben auch die Mediziner. Und die Mediziner sind so problematisch. Die Mediziner sind die, die sagen, Masern fördert den Charakter. Kinder sollten nicht gegen Masern geimpft, sondern sie sollten absichtlich mit Masern infiziert werden. Es sind diejenigen, die sagen, Geisteskrankheit ist ein Indikator dafür, dass ein Mensch ein schlechtes Karma hat, weil er im Leben zuvor zu viel gelogen hat. Ja? Wenn ich, stell dir mal vor, du hast eine geistig behinderte Tochter und dann kommt einer und sagt dir, die hat im letzten Leben zu viel gelogen, da würde ich handgreiflich
werden. Ja, aber definitiv. Ja.
Und ich kann verstehen, ich gehöre nicht zu den Nestlé-Boykotteuren, also ich kann mit sowas nicht so viel anfangen, aber wer so denkt, der sollte sich bei Demeter das immer dreimal überlegen, weil jeder Demeter-Wein hat so ein Bappel hinten drauf und für dieses Bappel ist eine Lizenzgebühr fällig und irgendwie fließt davon auch ein Teil an dieses Goetheanum, an diese Demeter- und Steiner Zentralorganisation. Ja. Das war der Teil zum Thema...
Da kriegen wir bestimmt lustige Kommentare für.
Ja, nächstes Mal machen wir dann noch die Frage, ist das jetzt eigentlich Bio Plus? Und auch die Frage, warum machen die alle so guten Wein, wenn das alles angeblich gar nicht wirkt?
So, das war ein bisschen Freakstoff.
Ja, stimmt.
Ich habe es trotzdem ausgetrunken. Hier,
ist leer. Ja, schön.
Es ist aber... Wir sind übrigens beim Wein wieder, jetzt nur damit ihr wisst, wo wir sind. Ja, also wir sind beim Wein kurz, nur kurz, damit wir auch noch nicht mehr so lange machen. Also Freakstoff, es ist ein bisschen wie alkoholischer Saft.
Mhm. Okay. Bisschen mostig meinst du?
Bisschen mostig, so leicht mostig, ja. Aber wie gesagt, Glas ist leer, also es ist nicht schlecht.
Ja.
Aber also, das könnte man mir auch als, weiß ich nicht, so als so was Angegärtes verkaufen.
Okay. Ja, es ist, glaube ich, schon deutlich komplexer vorgesehen. Ich habe ein größeres Faible für diese Art von Wein. Ich finde, das ist grandios. Es hat so einen Schmelz, sehr viel Schmelz. Mhm. Es ist ein ziemlich naturnah hergestellter Wein.
Ja.
Hast du eine Idee, wo es herkommt?
Nee.
Es ist, ich finde, in diesem Fall schmeckt man noch ein bisschen Herkunft. Es ist Pfalz. Es hat so ein bisschen diese Pfälzer Barock, hat es durchaus. Es ist aber ein Silvaner aus der Pfalz. Es ist ein Silvaner vom Weingut Odinstal. Ich hole mal die Flasche. Der Silvaner nackt. Das heißt, es ist schon deren... Es ist deren Natural, sozusagen. Sie haben verschiedene. Wobei die ja sowieso sehr wenig im Wein... Keller machen. Und das ist einer mit Demeter-Zertifikat. Ich habe ihn allerdings nicht gekauft. Es ist eine Requisitenflasche für unser Video über die Pfalz, wo die Odinstaler uns freundlicherweise in der Kategorie Freakstoff sozusagen dann den hier zum auf den Tisch stellen geschickt haben. Und das ist genauso, also ich, wie gesagt, ich boykottiere ja keine Demeter-Betriebe, aber das ist genauso ein großes Problem. Das Odinstal ist nämlich, ich würde mal sagen, es ist ein Winzerweingut. Die meisten Winzer kriegen leuchtende Augen, wenn du Odinsthal sagst, und werden sehr ehrfürchtig, weil dieses Weingut unglaublich viel experimentiert, forscht, andere Leute daran teilhaben lässt. Die haben mehrere Weingärten mit verschiedenen, besonders biokonformen Erziehungsformen, sogenannter sanfter Rebschnitt. Sanft klingt natürlich auch immer wieder so, als wäre das alles andere, alles irgendwie brutaler Rebschnitt nach Marquis de Sade. Aber ist es natürlich nicht, aber trotzdem, also die machen ganz viele Dinge, um zu gucken, wie man die Weinqualität ohne Einsatz von Maschinen und Technik und Chemie noch verbessern kann und sind total freundliche Menschen. Und deswegen wäre eben so ein Boykott blöd, aber es wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn man all die jetzt mal sanft dahin bewegt, werde doch Mitglied bei Respekt. Denn Respekt hat halt keine PR-Abteilung, die dir erzählt, wie toll Steiner ist und hat kein Forschungszentrum und kein Zugang zur Medizin etc. Ich finde den Bock stark.
Ja, das ist, also
du hast ja nachgeschenkt. Ich meine, das sagt ja alles. Tschüss.
So, meine Lieben, ich trinke heute. Und den werden wir austrinken. Also wenn Felix den nicht mit mir austrinkt, dann trinke ich den alleine aus. Und zwar trinken wir heute einen Rotwein, den Zweitwein von Opus One, die Ouvertüre. Und ein bisschen mehr erzähle ich euch nachher noch dazu. Bitteschön. Um den Druck auf den Wein nicht zu erhöhen, den will ich heute austrinken.
Oh, okay.
Den trinke ich heute aus.
Gut.
Also, ich hoffe, du trinkst mit nachher, ne? Ja, ja. Ich trinke nicht ganz allein aus. Dann wird ja morgen ein bisschen schwer. Ja. Ich mach's dem Ansatz entsprechend wieder ein bisschen kürzer. Die Woche hatte ich ja, ein paar von euch haben es ja vielleicht schon gelesen, hatte ich ja einen schönen Job und hatte hohen Besuch, den ich fotografieren durfte. Sehr hohen Besuch. Also nicht, dass ich damit jetzt angeben will, aber ich hatte sie alle. Alle. Wer war denn da? Also ich hatte sie ja wirklich. Also Donald Trump war da. Es war Angela Merkel da. Es war Brad Pitt nicht da. Nee, Prinz Charles war da. Es war Macron da.
Ja,
und es war noch Boris Johnson, den ich immer verwechsel mit irgendjemand anders und ihm einen anderen Namen geben möchte. Aber ich hatte sie alle. Es war also durchaus eine interessante Woche. Und wir wollen nicht so viel verraten, oder ich will nicht so, aber ich war mit ihnen essen. Viel lesen kann man dazu dann tatsächlich in der Schluck. Aber ich war mit ihnen essen, es war sehr schön und es war eine sehr illustre Gesellschaft. Ja. Die viel zu erzählen hatten und sehr viel Spaß verbreitet haben. Es war auch schwierig, wir hatten ein großes Problem, durch die Stadt zu kommen. Und das war, also natürlich, wenn man mit so einer Masse an Hochkarätern durch die Walachei rutscht, dann ist das natürlich nicht so einfach. Wir hatten uns alle verabredet zu einer bestimmten Zeit. Es kamen natürlich alle zu spät, wie das bei so Hochkarätern ist. Waren sie alle zu spät? Also fast alle.
Pünktlichkeit.
Charles war noch fast der Pünktlichste, muss man ehrlicherweise sagen. Charles, königliches Haus.
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Königin.
Genau. Und deswegen war Charles wirklich noch wirklich, wirklich sehr, sehr pünktlich. 5 Minuten, das ist aber so eine königliche 5 Minuten.
Weil die ihn erst in den Keller geschickt haben, obwohl er unter das Dach musste. Oder
genau. Dafür kann er dann quasi nichts. Und es war auch wirklich, ich musste sie dann, ihr werdet es sehen, ich musste sie tatsächlich alle mit Alkohol in Verbindung bringen. Eine ganz schlimme Sache.
Ich glaube, ein bisschen musst du jetzt aber trotzdem die Katze aus dem Sack lassen. Also
ja, vielleicht waren sie nicht alle echt. Ja.
Also, ich glaube, da waren so ein paar Leute mit Masken.
Genau. Und die Geschichte könnte natürlich später, ich mache mir ein bisschen Werbung in der Schluck lesen, in der 10. Ausgabe, die Jubiläumsausgabe. Wer den Schluck noch nicht kennt.
Ich glaube, die kennen alle mittlerweile.
Inzwischen kennt ihr sie alle. Ja. Auf jeden Fall war es ein sehr illustrer und ein sehr unterhaltsamer Abend mit meinen Politikern.
Mit tollen Wein.
Mit tollen Wein.
Also ich steckte hinter einer der Masken, kann man dazu sagen.
Genau, wir verraten später, was es ist. Also ihr könnt es dann irgendwann, wenn ihr es nicht schon erraten habt, irgendwann mal seht das auf Facebook irgendwann mal.
Ja.
Und das war eine sehr unterhaltsame, lustige Runde mit wirklich dann beim schönen Essen.
Ja.
Selbst Essen. Also da hätten sich die Originale
nicht beschwert.
Nee, das stimmt. Das muss man, da essen die manchmal bestimmt nicht besser, sondern schlechter. Könnte ich mir vorstellen.
Wir waren im The Grand, muss man dazu sagen. Ein ganz interessanter Laden in Berlin-Mitte mit einem so einem Shabby-Chic.
Ja.
Es ist eine ehemalige Schule.
Das ist wirklich ein Shabby-Schick.
Ja,
ist
so. Und die haben die Wände unverputzt gelassen, war dann, hat zwischendurch auch mal irgendwie als Lager gedient und so. Und das ist alles noch so ein bisschen runtergekommen, aber dann, ja, raw, genau.
In Berlin, aber es ist trotzdem schön gemacht, also fühlt sich nicht irgendwo, das ist also
die Weine,
eine gute Location.
Die Weine, die es gab, waren ausschließlich Weine, die in Deutschland schon bei
Empfängen getrunken
Staatsbanketten und Empfängen genau. getrunken wurden mit Menschen wie dem Anwesenden.
Wie den Anwesenden, genau.
War sehr spannend,
ja. Und natürlich dann mit mir, klar. Logisch. Trinke ich immer. Ich trinke das ja immer mit denen. Also ja. ist ja auch nichts. Also ich habe ja sonst auch dann die echten, mit denen ich das trinke. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich war sehr froh, dass das auch nicht die echten waren. Das war nämlich viel lustiger.
Aber Frau Merkel hast du schon ziemlich oft fotografiert, hast du gesagt, oder?
Ja. Wen habe ich noch? Also die anderen noch tatsächlich noch nicht so oft. Ein paar davon schon mal so ein bisschen, aber nicht wirklich.
Macron hast du wahrscheinlich schon mal
fotografiert. Irgendwann, genau. Aber das ist. Merkel war schon öfter.
Ja.
Aber ich auch schon mal im Amtszimmer oder sowas. Also das ist nett. Ich mag die auch wirklich sehr. Das ist. Obwohl ich das nicht meine Partei ist, nicht so richtig jedenfalls. Es ist trotzdem eine sehr eloquente Frau. Also es war ein sehr schöner Abend mit sehr viel Wein. Am nächsten Morgen hatte ich, also sagen wir mal so, die ganzen Typen haben mich und dann Tische soffen.
Ja.
Zum Schluss.
Ja, ich war auch nicht ganz auf dem allerhöchsten Höhe.
Ja, ja, es war auch wirklich, ich musste noch mit, ich fühle mich ein bisschen schlecht, wir haben natürlich einen vergessen. Aber den vergisst man hier in Deutschland dann gerne bei so Sachen. Wir haben natürlich vergessen, dass Putin dabei war.
Ja, Putin war auch noch dabei, stimmt.
Tatsächlich sind Putin und Boris Johnson wollten dann unbedingt noch für einen Absacker mit zu mir.
Ach so.
Und dann mussten wir mit mir noch mal zwei Flaschen nachtrinken.
Oh, okay. Gleich zwei, dann ist natürlich auch
genau. Und, also ich konnte die ja auch nicht quasi, ich konnte die
konnte ja nicht rausschmeißen. Konnte
ja nicht rausschmeißen. So Leute schmeißt man nicht raus, weil man hat. Das ist, dann lässt man die schon da und trinkt mit denen auch noch mal ein bisschen was. Ja, das, ja dann haben sie mir noch die Haare vom Kopf besoffen.
Hast du so was Gutes ausgeschenkt wie das hier oder...
Nee, nicht ganz.
Gefällt mir sehr gut.
Ja, finde ich auch.
Angenehm kühl, das ist ganz gut. Es darf, glaube ich, nicht zu warm werden. Das hat nämlich immer noch viel Holz und trotzdem würde ich wetten, dass er schon ganz schön gereift ist. Da ist immer noch ein bisschen Holz spürbar. Das hat auch immer noch ein bisschen Tannin, das ist aber von allerfeinster Güte, wirklich von großer Güte.
Ja, finde ich auch.
Ganz am Anfang war so ein leichter... Acetonton, nee, der ist nicht nur ganz am Anfang, der ist da. Wenn du den Wein stehen lässt und nicht schwenkst, nichts machst, eine Weile wartest und ihn dann ansetzt, dann hat er so einen leichten Acetonton.
Mhm.
Und der schwenkt sich dann, wenn du sobald du schwenkst, dann halt immer als erstes raus. Das ist ja auch hochflüchtig. Und am Gaumen taucht er nicht auf. Du hast keinen Essigester da irgendwie, wo du jetzt sagst, so igittigit. Aber da ist er ganz sauber. Er ist in der Frucht. Zurückhaltend. Ist dann sehr Zigarrenkiste. Und also nicht nur so Holz, sondern, also nicht nur so jetzt Fassholz, sondern eben auch ein bisschen so tabakmäßig. Und dann klingt er sehr trocken aus, aber nicht austrocknend. Also die Frucht ist dann auch nicht bis in den letzten Winkel des Abgangs dominant, sondern da wird er dann auch sehr mineralisch, phenolisch und sehr angenehm. Der Alkohol ist da, aber der stört nicht weiter.
Finde ich auch, der ist nicht so, also ist nicht so exorbitant zu spüren, wie man, finde ich auch.
Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er doch nur 13,5 hat und keine 14. Und wenn er die 14 oder mehr hat, dann versteckt er sich halt wirklich sehr gut.
Sehr gut, Fischer.
Und das ist aus irgendeiner Ecke, die nicht so ganz kühl ist. Ich würde jetzt denken, wir sind irgendwo am Mittelmeer. Und ja, bei dir würde ich als erstes jetzt denken, dass wir, aber es ist lustig, also...
Jetzt ist er geprägt von Vorurteilen beim jetzt.
Ja, klar. Das ist jetzt, aber ich würde auch so sagen, dass es von der Nase her Syrah dominiert ist.
Der ist gar nicht drin.
Dann ist dieser Cassis-Ton, ist das ein Cabernet? Ich weiß nicht, also weil es ist ja immer entweder oder. Ich tendiere ja bei allem, was nach Cassis riecht, immer zu Cabernet. Und Anja rügt mich immer und sagt, nee, wieso, aber es ist doch viel mehr Syrah. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wenn der Syrah dann so aus der Languedoc-Roussillon-Ecke kommt, dann stimmt das auch eher. Aber der rohe Syrah, finde ich, riecht eigentlich nie nach Johannisbeeren.
Nee, das stimmt.
Und hier hätte ich jetzt also gedacht, dass das vielleicht so in die Richtung geht. Okay, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Cap. Dann müssen wir auch nicht unbedingt am Mittelmeer sein. Dann können wir auch sogar in Übersee sein. Ich würde jetzt nicht auf Bordeaux tippen.
Nee, ich auch nicht. Allerdings ist es tatsächlich ein, sagen wir mal, so etwas wie ein schönes Zusammenspiel.
Ja.
Aus vielen Sachen.
Ja, also eine Cuvée.
Ja, und das Zusammenspiel ist tatsächlich so noch ein bisschen weiter gefasst, tatsächlich. Hm. Also ist es aus Übersee.
Ja, okay.
Und es hat lustigerweise keinen Jahrgang.
Ah, okay. so in der Tradition, dann müsste es ja wahrscheinlich Südamerika, oder?
Nee.
Nicht? Also ich hätte gedacht, die machen das in der Tradition der Spanier mit ihren Reservas Especials und so weiter.
Nee, es ist aber so ein bisschen sowas Ähnliches. Es ist ein Weingut, was, mal sehen, ob du drauf kommst, ein Weingut, was lange Zeit nur einen Wein gemacht hat, einen einzigen, sehr teuer. Und damit dann irgendwann, ich glaube, sie haben damit ein bisschen später angefangen, so aus Fässern, die quasi für den Erstwein nicht so als absolut oberrein und super gut befunden wurden.
Ach so.
Und was sie dann gemacht haben, war, dass sie diese Fässer sozusagen, sagen wir jetzt mal, sammeln und dann daraus quasi eine Cuvée aus verschiedenen Jahrgängen machen. Nein. Immer dominiert von einem Jahrgang sozusagen. Das schreiben sie aber auch nicht rauf, was es ist, welcher Jahrgang es ist. Kann man nur dann, wenn man es kauft sozusagen, den Händler fragen, wie lange er es schon hat, dann könnte man so ein bisschen das rauskriegen. Und dann schneiden sie immer noch was rein.
Oh ja.
Um ihn sozusagen schneller trinkbar und angenehmer und mit mehr Wohlbefinden.
Naja, die Geschichte habe ich noch nicht gehört, deswegen kann ich dir da gar nicht sagen. Da klingelt jetzt gar nichts.
Da klingelt jetzt gar nichts. Und ansonsten ist es tatsächlich eine Cuvée aus relativ vielen Bordeaux-Sorten. Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot und Cabernet Franc.
Also alle fünf, die da sind.
Genau, alle fünf, die da sind. Schön verschnitten. Und die machen das auch gut. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich trinke das sehr gern. Ich glaube nicht, dass ich den Preis für den Hauptwein ausgeben würde, tatsächlich. Weil das schon wirklich lecker ist. Und auch das schon jetzt nicht mehr geschenkt ist. Aber für einen Opus One würde ich das Geld nicht mehr ausgeben.
Ist das, machen Opus One, macht das?
Ja, also. Das ist sozusagen der Zweitwein von Opus One, heißt Ouvertüre. Ist ein jahrgangsfreier Wein. Ist aber das Gleiche, also die gleichen Weinberge.
Opus One war, glaube ich, der bislang teuerste Wein, den ich, war eine Zeit lang der teuerste Wein, den ich selber gekauft und getrunken habe. 97er, also auch noch ein sehr gutes Jahr, in einem Restposten für 120 Euro.
Das war mal ein sehr guter Preis.
Ja, das ist aber auch schon ziemlich lange.
Genau, jetzt liegen die irgendwo bei deutlich über 300.
Ja, genau. 397er,
das hat es ein bisschen. Das meine ich mit, das würde ich nicht ausgeben.
Ja, nee, das wäre er dann auch nicht wert. Das war tatsächlich ein herausragender Wein, der Opus One, aber also auch einer von den viel Geschmähten, weil es ja ein Projekt ist, das Mondavi und Rothschild.
Rothschild macht es immer,
genau. Ja. Und da haben wir alle gesagt, das ist alles immer nur diese Marketingmaschine. Die wollen ihre gegenseitigen Distributionsnetzwerke nutzen, um sich dumm und dämlich zu verdienen, aber. Siehe da, der Wein ist tatsächlich mittlerweile einer der bekanntesten und besten California Blends.
Ich sage das ganz nett, weil der Wein mir wirklich gut schmeckt, aber ich glaube, was sie hier machen, ist Geld verdienen. Also das tun sie damit wirklich. Ich glaube, sie verdienen mit so einer Ouvertüre, die immer noch sehr teuer ist.
Was kostet denn ungefähr?
Also ich glaube 150.
Oh ja.
Also das ist jetzt auch kein, also ich glaube, wahrscheinlich je nachdem, wie du es findest, 130 bis 170, irgendwas dazwischen, so in dem Rahmen. Ist also kein Geschenk. Aber deutlich günstiger als noch
Boswell. Wie alt ist der hier jetzt ungefähr? Wie lange hast du ihn?
Ja, anderthalb Jahre maximal. Also das muss relativ frisch sein sozusagen.
Also das sind so 5-6 Jahre alte Sachen.
Genau, maximal. Also es wird irgendwas sein, jetzt haben wir 20. Es wird irgendwas so sein, Hauptjahrgang wird irgendwie so 17, 18 sein.
Ja, das kann nicht sein, weil ich denke, dass sie ja 2 Jahre lagern, bevor sie überhaupt entscheiden, welche Fässer sie nehmen.
Dann 17, 16, 17.
Dann hätten sie den 19 küvettiert und direkt gefüllt.
Und 16, 19 küvettiert. Ja, dann würden wir sagen, wäre 16 sozusagen die Haupt, das könnte gut sein, 16 so die Hauptnummer.
Und dann ein paar Reserveweine rein.
Ein paar Reserveweine rein, die ein bisschen älter sind, um den sozusagen gefälliger zu machen. Und ich glaube, dass sie damit sehr gutes Geld verdienen, weil wir wissen ja alle, 50 Euro aufwärts, viel passiert da nicht beim Winzer, also mehr Geld muss da keiner reinstecken.
Ja, das ist pro Flasche. Ein Ausschuss, ne? Das müssen wir überlegen. Das
genau, theoretischer Ausschuss.
Danke für diesen Ausschuss.
Danke, bitte, den habe ich dir sehr gerne eingeschickt.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.